Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Von Liebe und Revolution wollen wir hören, wie sie ein Held in den 1980er Jahren in Nicaragua und Berlin erlebt. Und diese interessante historische Kombination hat sich Jörg Margenau ausgedacht, der bekannte Literaturkritiker, der jetzt schon seinen zweiten feinen Roman vorlegt. Ist das wirklich alles nur erfunden? Wir fragen ihn, den Autor Jörg Margenau ist unser Gast. Und willkommen damit zur Lesart allerseits. Besonders für seine Biografien über Christa Wolf, Martin Walser und die Gebrüder Jünger ist er gefeiert worden, der Literaturkritiker Jörg Margenau. Auch wir im Deutschlandfunk Kultur schätzen ihn als Kritiker. Und als er vor 2 Jahren seinen ersten Roman »Die kanadische Nacht« vorgelegt hat, da machte er kein Hehl draus, dass diese Fiktion ebenfalls klar von seiner persönlichen Biografie her stammt. Das eigene Leben, sagte er damals bei uns, sei auch etwas, was man konstruiert. Jetzt gibt es einen neuen Roman von Jörg Margenau. Liebe und Revolution heißt er, und beides spielt sich ab in Nicaragua und Berlin. Guten Morgen, Herr Margenau.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Ja, reden wir gar nicht erst drum rum. Welches eigene Leben haben Sie denn jetzt konstruiert als Roman?
Nun, ich würde sagen, dass wenn man über irgendetwas schreibt, dass da immer ein gewisser Pool von Erfahrungen mit drin sein muss. Sonst kann man ja gar nicht schreiben. Man kann sich ja nicht alles nur irgendwie anrecherchieren und anlesen. Und das war bei mir die Reise nach Nicaragua in den 80er Jahren, wo ich immer schon dachte, das ist eigentlich schon ein Stoff, über den ich irgendwann auch mal schreiben möchte. Und das hat aber lange gedauert, bis es dann soweit war. Und das ist einfach Material. Das ist ein Material, das zur Verfügung steht in der doch auch immer etwas nebulösen Erinnerung. Und daraus kann man dann aber was formen. Und gerade deshalb, weil es dann etwas weiter zurückliegt und unkonkret wurde in der Erinnerung, lässt sich dann literarisch da auch was Neues draus machen.
Wir sind ungefähr derselbe Jahrgang und haben eine ähnliche Sozialisation, Herr Margenau, so mit Uni und Geisteswissenschaften, 80er Jahre, Theorie bewegt, politisch links. Alternativ, WG-Leben, umgeben von emanzipierten Frauen. Insofern habe ich mich pudelwohl in Ihrem Buch gefühlt, aber auch gefragt, ja Mensch, wer unter 40 weiß eigentlich noch von diesem Nicaragua, dieser Revolution der Sandinisten, ihrem Kampf gegen die Contras. War damals ein jahrelanges, auch in Europa, in Deutschland, diskutiertes, umstrittenes Thema. Entwickeln Sie uns mal kurz diesen historischen Konflikt. Was war da los?
Es war ja sehr weit verbreitet, sich mit Lateinamerika zu beschäftigen. Das ging vielleicht auch los mit Chile und Allende Anfang der 70er Jahre. Und Lateinamerika war das Land der utopischen Sehnsucht, dass dort die Welt sich verändern ließe und eine andere Form von Sozialismus vielleicht doch möglich wäre als im Osten. Das war aber eine Projektion und, glaube ich, auch eine Fluchtbewegung oder eine Sehnsucht, die man so entwickelte. Grundlegend dafür war ein Bedürfnis, die Welt zu verändern und zu verbessern. Und dieses Gefühl, das haben ja eigentlich alle jungen Menschen. Und ich glaube, das ist auch generationsunabhängig. Das äußert sich heute eben auf völlig andere Weise und vielleicht sogar noch ein bisschen dringlicher bei Leuten, die sich an Straßen festkleben oder an Fridays for Future teilnehmen. Auch da gibt es ja das Bedürfnis, durch Aktion, durch eine Tat, durch persönlichen Einsatz in die Waagschale die Geschichte in eine andere Richtung zu zwingen. Und ich finde das sehr legitim, gerade wenn man jung ist, dann zu versuchen, das zu tun. Und das versucht eben auch mein Romanheld und lernt dann auch die realen Widersprüche, in denen man sich dann verwickelt, kennen.
Also das Land, die Natur, die Menschen, die werden sehr plastisch, farbig geschildert, auch mit ganz vielen Details. Flor de Caña, der herrlich kubanische Rum, den man so...
Das ist der nicaraguanische Rum.
Den man pur trinken kann. Habe ich sofort wieder den Geschmack auf der Zunge gehabt. Also nicht, dass ich in Nicaragua gewesen bin, ich habe ihn später entdeckt. Aber hatten Sie denn, Herr Margenau, noch Notizen, Tagebücher oder so, an was Sie sich alles erinnern, habe ich mich gedacht.
Ich hatte Notizen, die habe ich damals gemacht. Das war ja noch die Zeit vor Handys, wo man also, um sich etwas zu bewahren, ich hatte eine Fotokamera dabei und habe Dias gemacht, die noch existieren, die aber alle schon ziemlich verblasst sind, wie die eigene Erinnerung auch und wo man fast schon wieder suchen muss, was das eigentlich war. Aber die waren doch eine kleine Gedächtnisstütze und die Notizen, die ich hatte von Reiseeindrücken, die waren natürlich auch hilfreich. All das ist das Material, das in dieses Buch eingeflossen ist und da war ich sehr froh, dass ich das hatte, weil ich habe mir auch überlegt, muss ich da jetzt nochmal hinfahren und mir das alles anschauen, aber dann findet man ja was völlig Verändertes und Verwandeltes vor, das kommt einem da, glaube glaube ich, eher in die Quere.
Ich erinnere mich noch an den Kaffee aus Nicaragua, den man aus Solidarität kaufen sollte.
Die Sandino-Dröhnung.
Aber auch an so radikale Slogans wie Waffen für Nicaragua. Also Ihr junger Held Paul, der zieht jetzt genau mit aus dieser Motivation, wie Sie sie uns gerade entwickelt haben, also nach Nicaragua, um dort eine Fabrikhalle für Näherinnen zu bauen. Er kehrt dann aber auch wieder zurück ins alte, verrotzte West-Berlin, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mich gefragt, wie kehrt man eigentlich, wie kommt man eigentlich da wieder heim? Wie war das bei Ihnen damals?
Da kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, wie es bei mir war. Das war natürlich vor allem der Sprung auch mit dem Wetter. Man kommt in Nicaragua an bei mindestens 30 Grad und diese ganz hohe Luftfeuchtigkeit und kriegt da erstmal eine mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen und gewöhnt sich dann aber an dieses Klima und kommt dann irgendwann damals mit Aeroflot in Schönefeld wieder an und steigt in dem grauen Berliner Nieselwetter aus. Und das ist natürlich schon klimatisch, aber auch kulturell ein ziemlich gewaltiger Sprung. Mein Romanheld Paul kommt ja dann auch nicht mehr richtig auf die Beine hinterher in Berlin. Der weiß nicht, wo es lang geht. Er hat irgendwie so ein bisschen den Faden verloren. Das hat mit den beiden Liebesgeschichten in diesem Buch aber auch zu tun und nicht nur mit den Ländern.
Und die Leserin im Deutschlandfunk Kultur und wir sind im Gespräch mit Jörg Margenau über seinen neuen Roman Liebe und Revolution. Vom Helden Paul haben wir schon gehört, wie er nach Nicaragua als Aufbauhelfer in den 1980er Jahren zieht. Dann wieder zurückkehrt nach Berlin und auch hier ist ihr Roman ja so eine richtig feine Rekonstruktion dieser 2-3 Jahre vor dem Mauerfall. Die spektakuläre 1. Mai-Demo 1987, wo der Bolle-Supermarkt in Kreuzberg ausgebrannt ist, machte damals bundesweit Schlagzeilen. Dieser riss dann auch so durch die linke Szene mit den Autonomen und dem Schwarzen Block, die Häuserbesetzung. Wie war das für Sie, sich doch aber in diese Zeit wieder hineinzuversetzen?
Ja, fremd und seltsam. Also die Gewaltdiskussion, die es da auch gab. Das ganze Berlin ist ja mittlerweile völlig verschwunden, diese Art von Berlin. Insofern ist es tatsächlich ein historischer Roman. Aber die Gewaltdiskussionen, die da geführt werden und die auch dann Paul ja erlebt, indem er in Nicaragua ein Kriegsgebiet bekommt. Sie haben es vorhin schon gesagt, da wurden ja Waffen auch für El Salvador gesammelt, aber aus der Berliner und westdeutschen Linken heraus. Also da gab es immer diesen Widerspruch zwischen bewaffneter Solidarität und eigenem Pazifismus. Und den gab es eben auch innerhalb der Szene in Berlin. Und diese Welt, diese Jahre sind seltsam fremd geworden. Das Buch endet ja dann auch mit dem Mauerfall und mit dem Untergang dieser ganzen Welt.
Mit der deutschen Revolution. Aber jetzt müssen wir unbedingt mal auf die Liebe. Liebe und Revolution heißt ja Buch zu sprechen kommen. Die zentrale Story dreht sich hier um Paul und eine Beate, so hießen Frauen damals noch. Wie es ausgeht, dürfen wir nicht verraten. Aber wichtiger ist auch hier die Stimmung, glaube ich. So schwankend mit Paul, um es vorsichtig auszudrücken. Beate ist wie Sigrid und Renate, die noch dazukommen, eine voll emanzipierte Lady. Paul eher so ein Schluck Wasser. Meine Güte, habe ich zwischendurch gedacht. Waren Sie auch so einer?
Paul ist einer, der, sagen wir mal, zögerlich ist oder fragend und der immer Zweifel hat, der aber doch auch eine Offenheit hat und was wissen will und die Welt erkunden will. Immerhin bricht er ja auf und ging auch von zu Hause weg. Er ist nicht so ein ganzer Luschi, wie es aussieht, finde ich. Gegenüber Frauen hat er Schwierigkeiten, gegenüber der Revolution natürlich auch.
Aber gegenüber bleiben wir mal bei den Frauen. Ich meine so.
Sowohl die Liebe als auch die Revolution sind da die zwei Kräfte, denen er sich aussieht. Setzt und die ihn verändern und dann ihn öffnen und die ihn, glaube ich, auch dann doch oder hoffe ich, lebensfähig machen. Das ist ja vielleicht auch eine Bewegung in diesem Buch, dass er gar nicht so sehr die Welt verändert, aber merkt, wie die Welt ihn verändert. Und zur Welt gehören eben auch diese beiden konträren Frauen, Sigrid in Nicaragua, die doch eher so eine Praktikerin ist, die dann sich für Pädagogik entscheidet und Kinder erziehen will. Und auf der anderen Seite Beate, die Journalistin wird, die erfolgreich ist und die er bewundert. Und beide Frauen sind für ihn, glaube ich, Figuren, die ihn so mitnehmen, ja.
Also ich fand es schon ganz schön verdruckstes Männerding. Ich habe mich peinlich erinnert an eigene Gefühlslagen damals so in den meinen 20ern. Aber das wäre ein eigener Roman. Ihrer ist jetzt jedenfalls für meine Begriffe wirklich so ein ganz präziser soziologischer Epochenbau, so ein Dokument. Und das scheint mir auch Ihre Romanstrategie zu sein. Sie sind ja als Kritiker ein Kenner der Literatur par excellence. In 30 Jahren wird es keinen mehr interessieren, ob das der Autor selbst erlebt hat oder auch nicht. Irgendwann bleibt nur das literarische Bild. Ja. Ne? Man muss es nur erstmal erzählen.
Ja. Und man muss den Stoff dann so entwickeln und entdecken, was da drin steckt. Das fand ich das Erstaunliche am Schreiben. Also ich brauchte auch die Idee der Kombination von Mauerfall als Gegenwartsebene, von der aus alles rückblickend eigentlich erzählt wird, und diesen Aufbruch dieser revolutionären Hoffnung, also dass das Ende und der Anfang gemeinsam erzählt werden können politisch. Und bei den Liebesverhältnissen ist es ja auch so, dass die eigentlich in der Rückschau erzählt werden. Es ist ja alles vorbei, ja, außer mit Beate, weil da gibt es dann diese Wiederbegegnung in der Nacht des Mauerfalls und die Annäherung wieder aneinander. Das ist ja auch eine Bewegung in diesem Roman.
Aber wie ist das denn überhaupt so für Sie als Romancier? Also wenn Kritiker anfangen, literarisch zu schreiben, ist das immer ein bisschen heikel, ne? So die Kollegenschaft schaut Schäler, muss das jetzt auch noch sein? Die Reaktionen auf Ihren ersten Roman, habe ich so nachgeguckt, waren so entsprechend ein bisschen lala. Ich meine, ich finde Ihr Buch jetzt ganz dufte, ja, weil ich mich mit so vielem identifizieren kann. Aber wie geht's Ihnen denn selbst in dieser anderen Rolle auch sozusagen in der Kenntnis all der Literatur, der großen Literatur, mit der man sich beschäftigt hat, jetzt mache ich selber.
Es ist eher ein soziales Problem, wie Sie gerade beschrieben haben. Also, dass man einem Kritiker, glaube ich, doch so ein bisschen nur zähneknirschend zubilligt, auch einen Roman zu schreiben und immer das Gefühl hat, das kann ja irgendwie nichts sein, jetzt versucht das halt auch mal. Für das Schreiben selber spielt es aber keine Rolle. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Und da ist die Frage, ob man Kritiker ist oder nicht, irrelevant. Es gibt da sehr viele Autoren, die auch gleichzeitig Kritiken geschrieben haben. Also, wenn man das von der anderen Seite aus tut, als Autor, dann ist das gerne gesehen so. Sogar, weil man dann das Gefühl hat, das sind ja Leute, die kennen sich mit dem Schreiben aus, die wissen auch etwas zum Schreibprozess anderer zu sagen. Also es ist eher ein soziales Problem, würde ich sagen, als ein Schreibproblem, denn im Schreiben selbst übernimmt das Schreiben die Führung. Da denke ich auch nicht drüber nach, was für eine Art von Literatur es gibt und was ich da jetzt tun will, sondern das entwickelt sich aus dem Stoff raus.
Dankeschön, Jörg Margenau, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke.
Und Liebe und Revolution, der neue Roman von Jörg Margenau, ist bei Klett Cotta erschienen mit 304 Seiten für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute reisen wir an verlassene Orte. So heißt das neue Buch der schottischen Autorin und Journalistin Cal Flynn. Es geht um Gegenden, die einst besiedelt, nun verlassen durch Naturkatastrophen und Kriege menschenleer geworden sind. Und unser Kritiker im Studio ist Nico Bleutke. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Ja, wo sind denn diese verlassenen Orte? Diese Enden und Anfänge in einer menschenleeren Welt, wie es im deutschen Untertitel heißt?
Die können überall sein. Zum Beispiel in Schottland, in einer ehemaligen Schiefermine, nicht weit entfernt von der Landschaft, in der Cal Flynn selber aufgewachsen ist. Aber auch auf der Karibikinsel Montserrat, wo Mitte der 90er Jahre ein Vulkanmassiv ausgebrochen ist. Trotzdem gibt es in diesen 12 Reisen, die Cal Flynn macht und die dem Buch ihre 12 Kapitel verleihen, so etwas wie Schwerpunkte. Es gibt Katastrophenorte, die sie aufgesucht hat, Tschernobyl zum Beispiel oder das Bikini-Atoll wird einmal erwähnt, also postatomare Landschaften, die sie interessieren, dann ehemalige Kriegsgegenden. Sie ist nach Verdun gereist, in die Rote Zone, also Zeit des Ersten Weltkriegs, oder in die Pufferzone auf Zypern zwischen der Republik Zypern und Nordzypern. Und sie ist überraschend oft an Orten in den USA gewesen. Das sind so Art Urorte der Industrialisierung oder Kapitalisierung. Detroit zum Beispiel, wo sie sich die verfallende Automobilindustrie ansieht. Oder Paterson, New Jersey, das ein großes Zentrum der Textilindustrie war.
Und wie sehen denn diese Orte jetzt aus ohne Menschen?
Montserrat zum Beispiel, wo der Vulkan ausgebrochen ist. Da haben diese pyroklastischen Ströme mit ihren Lavamassen die ganzen Häuser in diesem Städtchen Plymouth unterhalb des Vulkans und auch Hotelanlagen richtig zugeschüttet. Das ist dann ausgehärtet. Man kann die Zimmer heute sehen, in denen diese Masse inzwischen überwachsen ist von einer Mischung aus jungen Bäumen, Moosen und Flechten und sowas. Dann in dieser Landschaft in Schottland, eine ehemalige Schiefermine, gibt es 5 große Hügel, die heißen die Five Sisters. Die bestehen aus nichts anderem als aufgeschütteten Schiefersplittern. Hunderte Meter hoch, auch überwachsen inzwischen. Oder eine andere Landschaft, der Arthur Kill, eine Gezeitenmeerenge vor Staten Island. Das ist ein riesiger, großer Schiffsfriedhof, in dem man lauter Wracks im Wasser sehen kann.
Was wären denn dann hier jetzt die Anfänge in einer menschenleeren Welt? Also was beginnt? Man denkt natürlich sofort, klar, die Natur erobert sich ihr Terrain zurück.
Das tut sie in gewisser Weise, nur Cal Flynn nennt das dann, die Natur reagiert ununterbrochen auf Einflüsse, zum Beispiel des Menschen, und das zeigt sie an verschiedenen Beispielen. Sie reist zum Beispiel nach Estland auf eine ehemalige Kolchose und beobachtet diese brachliegenden sowjetischen, postsowjetischen Ackergebiete, also diese, was einst mal kultiviert war und dann kollektiviert war und dann nach der Wende 1991 eben brach lag. Und da beobachtet sie das Phänomen der Sukzession, also dass sich Landschaften, die man für sich lässt, dass die verwalten nach und nach. Erst verkrauten, dann kommen Sträucher und dann werden das riesige Wälder. Das würde übrigens auch mit den Almen in den Alpen passieren. Das sind also hochkultivierte Landschaften, diese Flächen, die wir da sehen. Dann auf Zypern in dieser Pufferzone, die auch menschenfrei ist, beobachtet sie, dass ein sehr großer Artenreichtum sich entwickelt, sowohl was Pflanzen als auch Tiere angeht, wie überhaupt Tiere eine große Rolle spielen.
Ich meine, wie beobachtet Cal Flynn denn nun diese Gegenden jetzt auch als Schriftstellerin? Also was interessiert sie? Worauf richtet sich ihr Blick? Was will sie zeigen?
Na, es gibt so ein paar Strukturen, die man in dem Buch immer wieder finden kann. Sie reist dorthin und nimmt erstmal sehr genau wahr. Und wir als Leserschaft werden angedockt an ihre Wahrnehmung, können mit ihr in Detroit durch so eine aufgelassene Fabrikhalle schlendern, hören tatsächlich die Glassplitter knacksen und riechen dieses pilzige Aroma, das man dann zum Teil dort findet. Dann ordnet sie die Momente immer historisch und gesellschaftlich ein, zum Beispiel wenn es um den Ersten Weltkrieg geht oder postkoloniale Landschaften, die sie bereist. Und sie sucht sich immer andere Figuren. Das kann mal eine Wissenschaftlerin sein, eine Bewohnerin vor Ort. Oder sie recherchiert viel im Internet und findet dann, macht die Bekanntschaft von Freaks, die sie dort trifft und die ihr so Spezialplätze zeigen können, sodass man auch einen richtigen Eindruck bekommt. Und diese Momente, die deutet sie dann und gibt verschiedene Möglichkeiten in den meisten Fällen, sodass das wirklich was Essayistisches hat, dieses Buch, auch was Dialogisches. Und gleichzeitig merkt man daran, sie interessiert sich eben auch für Menschen. Ihr Vorurteil, dass diese verlassenen Orte menschenleer sein müssten, das wird widerlegt. Und sie stellt fest, dass der Ort oft Aussteiger und Außenseiter noch wohnen, die so ganz eigene Kleinstgemeinschaften bilden.
Und haben Sie was gelernt, was diese Betrachtung solcher Orte jetzt für Sie vielleicht ganz neu gemacht hat? Also so wie Sie es erzählen, Nico Bleutke, scheint das ein schönes Buch zu sein,
ein gutes Buch. Es ist ein sehr anregendes Buch, weil man sehr viel über die Anpassungskraft der Natur lernen kann und eben auch diese gesellschaftlichen Chancen, die in solchen Kleinstgemeinschaften vielleicht liegen, also Gesellschaftsvorstellungen, die nicht einer totalen Kapitalisierung unterliegen. Trotzdem gibt es da so ein paar Probleme, die ich mit dem Buch hatte, weil es eben gegen Ende hin diese Offenheit, die es in vielen Kapiteln ausfaltet, dann nicht mehr so ganz hat. Zum einen ist sie generell so, dass sie in ihren Naturbeschreibungen sehr anthropomorphisierend ist. Das heißt, die Bäume heben klagend ihre Äste, Rankengewächse erdrosseln andere Pflanzen. Das muss man schon mögen. Und gegen Ende kriegt es tatsächlich dann so einen missionarischen Ton. Da heißt es dann, wir müssen lernen, uns zurückzuhalten und so weiter. Der Augenblick ist gekommen, unsere Sünden zu beichten. Das kriegt wirklich einen unguten, selber apokalyptischen Ton, den sie andernorts eigentlich ganz gut kritisiert. Und das ist ein bisschen schade, weil es tatsächlich ein sehr faktenreiches, gut recherchiertes Buch ist, aus dem man, wie Sie sagen, tatsächlich etwas lernen und auch mitnehmen kann.
Danke, Nico Bleutke, über das Buch von Cal Flynn, Verlassene Orte, Enden und Anfänge einer menschenleeren Welt. Jetzt auf Deutsch im Verlag Matthes und Seitz erschienen, übersetzt von Milena Adam. 344 Seiten kosten 34 Euro. Und wir lernen jetzt einen aufstrebenden Schriftsteller aus Nordirland kennen, Michael McGee. Gerade hat er für seinen ersten Roman Close to Home den wichtigsten irischen Literaturpreis gewonnen. Und in seiner Dankesrede hat er sich solidarisch mit der palästinensischen Autorin Adana Shibli gezeigt, deren Roman auf der Frankfurter Buchmesse ja nicht ausgezeichnet wurde. Ja, und dieses politische Bewusstsein von Michael McGee ist auch in seinem Roman spürbar, der den jahrzehntelangen blutigen Konflikt in Nordirland zum Hintergrund hat. Lara Silmann, unsere Kollegin, hat Michael McGee in seiner Heimatstadt Belfast getroffen.
Um die Ecke des Hauptgebäudes der renommierten und architektonisch eindrucksvollen Queen's University in Belfast liegt das dazugehörige Schreibinstitut Seamus Heaney Center, benannt nach dem Literaturnobelpreisträger von 1995. Dort treffe ich den Autor Michael McGee. Der Anfang 30-Jährige wirkt entspannt. Ein dunkler Dreitagebart, freundliche Augen. Er trägt Käppi, dazu ein schwarzes T-Shirt mit dem gelben Schriftzug der hippen Marke Kickers und graublaue Jeans.
So this is where I would have did my master's classes back in.
Hier habe ich 2011 meinen Master gemacht. Ich und ein paar andere Leute sind immer noch Teil dieses Hauses. Wir können hier ein- und ausgehen, wie wir wollen.
In seinem Debütroman Close to Home erzählt Michael McGee von dem Anfang Mitte 20-jährigen Sean, der Schriftsteller werden möchte. Er kommt aus der Belfaster Working Class, studiert zunächst in Liverpool und kehrt dann in seine Heimatstadt zurück. Gewalt, Drogenexzesse und Armut gehören dort zu seinem Alltag. Aber auch Freundschaft, Liebe und Verbundenheit.
And place was so important for Sean.
Das ist Seans Ausgangsbasis, das Milieu, in dem er aufgewachsen ist. Es sind diese sozialen Strukturen, die ihn prägen und beeinflussen, wie er sich durch die Welt bewegt.
Auf einer Party dann verprügelt Sean einen Gleichaltrigen brutal, Ausgangspunkt des Buches. Was folgt, ist eine Art Coming-of-Age-Geschichte des Protagonisten, dessen alkoholkranker Bruder vom Vater als Kind sexuell missbraucht wurde. Die Mutter trennte sich von ihm und brachte ihre Kinder alleine durch. Im Laufe der Erzählung lernt Sean jedoch auch ein anderes Milieu kennen, das akademische Belfast. Der Roman spielt im Jahr 2013, 5 Jahre nach der Finanzkrise, die Nordirland stark traf. Vor allem junge Menschen litten unter ihr, dabei war gerade ihnen eine hoffnungsvolle Zukunft vorausgesagt worden. Als erste Generation, die wieder in Friedenszeiten aufwachsen konnte, erzählt mir Michael McGee.
Nach wie vor spüren wir Auswirkungen der vergangenen Krisen. Nirgendwo in Großbritannien ist die Suizidrate so hoch wie in Nordirland. Vor allem junge Männer begehen ihn.
McGees Buch liest sich nicht als Anklage. Sein Protagonist ist nett, durchaus empathisch. Weder verurteilt er die Welt, aus der er kommt, noch romantisiert er sie.
Er reflektiert nie wirklich, weil er sich selbst schützen muss. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob er überhaupt die Sprache, das Reflexionsvermögen dafür hätte. Er ist sich seiner selbst zu wenig bewusst, aber dafür ist er direkt und unmittelbar erfahrbar.
Seans Leben kennt Michael McGee nur zu gut. Es basiert zu einem großen Teil auf seinem eigenen, von biografischen Eckdaten bis hin zu seinem akademischen Werdegang mit Unterbrechungen.
Wie Sean habe ich in Bars oder auch Cafés gearbeitet und war umgeben von Menschen mit vielen Problemen. Ich habe mich ihnen angepasst, was mich dann oft in große Schwierigkeiten gebracht hat.
Michael McGee ging zurück an die Queen's University, um seinen Abschluss in kreatives Schreiben zu machen, und befand sich kurz darauf in einer Schreibkrise. Ein befreundeter Autor gab ihm die Aufgabe, über all das, was ihm widerfahren war, einen Brief zu schreiben. Nach wenigen Monaten hatte McGee das Manuskript zu Close to Home nahezu fertig geschrieben. Neben Sean ist die Stadt Belfast Protagonist, einer der Hotspots des Nordirland-Konfliktes.
Das Vermächtnis des Konflikts hängt nach wie vor über der Stadt, vor allem im Westen. Dort lebten und leben Menschen aus der Arbeiterklasse und in vielerlei Hinsicht handelt es sich bei diesem Konflikt auch um einen Klassenkampf.
Ein Hoffnungsschimmer ist für den Autor der Brexit, denn die Mehrheit der katholischen wie protestantischen Bevölkerung stimmte für den Verbleib in der EU.
Der Brexit hat ein Gespräch über die Vereinigung Irlands in Gang gesetzt, das es so bisher noch nicht gab. Die Loslösung von England war immer schon ein Anliegen republikanischer Politik, um ein vereinigtes Irland zu schaffen.
In seinen nächsten beiden Büchern will McGee weiter zurück in die Vergangenheit gehen, um Seans Familiengeschichte und die seiner Heimatstadt zu beleuchten. Eine Trilogie rückwärts zu erzählen, ist sein Plan. Viel Zeit zum Schreiben, dafür hat der Autor momentan allerdings nicht. Er arbeitet gerade an der TV-Adaption seines Debütromans.
Über den nordirischen Schriftsteller Michael McGee. Sein Debütroman Close to Home ist jetzt auf Deutsch im Eichborn Verlag erschienen. Und jetzt holen wir uns in der Lesart noch literarische Tipps von einem Buchhändler unseres ganz besonderen Vertrauens, von Mike Altwicker aus Wiel in Nordrhein-Westfalen, wo er die Buchhandlung Hansen und Kröger leitet. Er ist am Telefon. Guten Tag, Herr Altwicker, schön, Sie mal wieder zu hören.
Ja, hallo.
Beginnen wollen wir mit einem neuen Roman von Stefan Moster, einem Autor, der in Berlin und Finnland lebt. Und dort spielt auch Bin das noch ich, so heißt das Buch. Worum geht's denn da und ja, warum legen Sie es uns ans Herz, Herr Altwicker?
Also, ja, Stefan Moster lebt sowohl in Finnland als auch in Deutschland und der Roman spielt während einer Sommertournee durch Finnland. Man hat wirklich dieses Gefühl, die Mücken, aber auch die Seenlandschaft vor dem inneren Auge zu erkennen. Und es geht um Simon. Und Simon hat das große Glück, aus seiner Berufung seinen Beruf zu machen. Der ist Geigenvirtuose geworden und der tritt nun in einer Kirche während einer Sommertournee auf und spielt da von Béla Bartók ein Solo. Und dabei versagen ihm zwei Finger der linken Hand und er bricht das Konzert sofort ab und weiß in dem Moment eigentlich auch schon, das ist jetzt keine vorübergehende Lähmung, sondern das wird irgendwas sein, was mein Leben grundlegend verändern wird. Und er zieht sich zurück in ein Ferienhaus auf einer dieser wunderschönen Schäreninsel, um sich auch so ein bisschen klar zu werden, wie geht sein Leben jetzt weiter. Und jetzt tauchen wir ein, auch in diese Landschaft. Also das ist Nature Writing pur. Wir hören das Meer, das Rauschen der Bäume, wir das Kreischen der Möwen. Wir fahren mit dem Boot raus und wir suchen mit ihm, also mit der Hauptfigur zusammen, die Antwort auf diese Frage, was wird jetzt werden? Und Stefan Moster, der ist für mich wirklich einer der ganz großen Erzähler der Gegenwart in Deutschland. Und das liegt daran, dass er sich halt von der Masse der Texte so unterscheidet durch seine fast musische Art des Erzählens und dass er den Leser immer in Sicherheit wiegt, bis es am Ende zu einem Paukenschlag kommt, um nochmal bei diesem musikalischen Bild zu bleiben und er uns den Boden unter den Füßen wegreißt.
Jetzt haben Sie mir aber echt Appetit gemacht. Stefan Moster, Bin das noch ich, der Roman von ihm von im Mare Verlag erschien. Wir gehen weiter zu Sophia Hunger und ihrem Roman Manchmal fliegen. Dieses Buch ist im Frühjahr geradezu euphorisch begrüßt worden als die wohl beste Beschreibung des Mutterdaseins seit langem. Was macht denn, Herr Altwicker, die Autorin hier anscheinend so glänzend, dass auch sie so beeindruckt hat?
Naja, also das Thema Muttersein ist ja in der Literatur unendlich behandelt worden. Also von Übermüttern bis böse Stiefmütter in den Märchen. Aber was ich das Spannende bei Sophia Hungerhoff finde, ist, dass sie sich mit einem sehr aktuellen, mit einem sehr ehrlichen Blick dieser neuen Art von Muttersein vielleicht nähert. Also Mütter sind ja so Allrounder. Die müssen auf der einen Seite toll aussehen, sie müssen Karriere machen und gleichzeitig den Haushalt führen. Sie müssen liebevoll sein, aber auch streng. Und wir lernen Anna kennen, das ist die Hauptfigur in dem Roman von Sophia Hungerhoff und die hat jetzt die Gelegenheit durch eine Fortbildung nach Jahren zum ersten Mal seit der Geburt der Kinder wieder alleine das Haus zu verlassen und in ihre Studienstadt zurückzukehren. Und sie weiß, was unausweichlich sein wird, sie wird dort auf Jan treffen, das ist die große Liebe dieser Studienzeit gewesen und die beiden haben sich getrennt, weil Jan keine Kinder haben wollte. Und sie selber ist so ein bisschen gefangen in diesem eng getakteten Leben zwischen Familie und Beruf. Und jetzt kommt sie dahin. Es ist unausweichlich, dass die beiden aufeinandertreffen. Und sie gerät ja so in so einen Strudel aus ja der Sehnsucht nach Freiheit, nach Veränderung, nach Abenteuer. Und sie sieht sich aber gleichzeitig mit der Frage konfrontiert, was ist denn Muttersein? Und deswegen würde ich sagen, das ist eine absolute Leseempfehlung für jede Frau, jede Mutter und jede Tochter, weil es einfach so ein ganz grandioses Buch ist und emotional einem Antworten liefert.
Der Roman von Sophia Hungerhoff, Manchmal fliegen. Er ist im Piper Verlag veröffentlicht. Und zum dritten gehen wir ins Kino, und zwar in Paris. Darüber hat die Journalistin Christine Siebert ein Buch geschrieben. Paris und das Kino, heißt es schlicht. Sieht aber richtig prachtvoll aus, Herr Altwicker, ne? Was ist das für ein Buch?
Ja, also zuerst denkt man ja bei Paris erstmal an die Stadt der Liebe und weniger an die Stadt des Kinos. Und der kleine Henschel Verlag, der hat hier einen Kulturreiseführer auf den Markt gebracht. Aber dieses Buch ist so wahnsinnig viel mehr. Es ist mehr so ein Spaziergang durch diese französische Metropole an der Seine. Und wir tauchen ein in Filme wie Ein Amerikaner in Paris, Die Liebenden von Pont-Neuf. Natürlich besuchen wir Amelies Café in der Nähe von Moulin Rouge. Und wir treffen sie wirklich auch alle. Claude Chabrol ist dabei, Romy Schneider, Belmondo, Sophie Massot und auch natürlich Audrey Tautou. Das ist ein Buch für Menschen, die Paris und kinosüchtig sind. Und es ist viel mehr als ein Kulturreiseführer. Es ist wirklich so ein literarischer Spaziergang. Man hat das Gefühl, man macht eine Wochenendreise nach Paris. Und was könnte es jetzt Schöneres geben? Wir haben es auch gerade in der Wurfsendung ja diese französische Musik gehört, als an diesen grauen Novembertagen von der Stadt der Liebe und von der Stadt des Kinos.
Ich habe es im Katalog mir angeschaut. Sieht auch noch ein prachtvolles Weihnachtsgeschenk aus, oder?
Ja, ist es. Auf jeden Fall. Also jeder Paris- und jeder Kinosüchtige wird sich freuen.
Und der Seemann-Henschel-Verlag bringt dieses Buch heraus. heraus, Paris und das Kino von Christine Siebert. Das waren sie, die drei Empfehlungen von Mike Altwiger von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Vielen Dank Ihnen, Herr Altwiger. Alles Liebe.
Ja, ebenso.
Bis zum nächsten Mal.